Hallo und herzlich willkommen bei 50 über 50, dem Podcast für die zweite Lebenshälfte und gesundes Älterwerden. Es gibt Gespräche, die nachwirken, die etwas in uns berühren, das wir vielleicht schon lange spüren, aber selten so klar hören. Heute ist so ein Gespräch. Ich spreche mit Sarah Desai, Coachin für persönliche und spirituelle Weiterentwicklung, Spiegel-Bestseller-Autorin und Podcasterin. Und dieses Gespräch hat mich auf eine besondere Weise berührt, weil es ehrlich ist, weil es tief geht und weil es uns einlädt, uns selbst aufrichtig zu begegnen. Wir sprechen über innere Veränderungen, über das, was sich zeigt, wenn wir nicht mehr ausweichen. Über Klarheit, über Loslassen und über eine neue Form von Freiheit. Eine Freiheit, die nicht bedeutet, dass alles leichter wird, sondern echter. Vielleicht findest du dich in manchen Gedanken wieder. Vielleicht hörst du etwas, das dich innehalten lässt. Ich wünsche dir, dass dich dieses Gespräch genauso berührt wie mich. Schön, dass du da bist. Wenn du ans Älterwerden denkst, was kommt dir da so als erstes in den Kopf?
Gerade aktuell Gesundheit. Also das Privileg, gesund bleiben zu können, das kommt mir als erstes in den Kopf. Ich glaube, wenn du mich vor 5 Jahren gefragt hättest, dann wäre es irgendwas Äußerliches gewesen. Mhm. Aber dadurch, dass ich jetzt auch in einem Alter bin, ich werde jetzt 46, wo eben vieles auch näher kommt an Einschlägen, ne, die Eltern von FreundInnen versterben, eigene Familienmitglieder versterben, Freunde werden krank, ist Gesundheit tatsächlich das Erste, was mir in den Sinn kommt und das große Privileg, dass ich gesund bin.
Mhm. Wenn du sagst, vor 5 Jahren hättest du noch anders darüber gedacht, gab es irgendwie so einen Moment, in dem du gemerkt hast, okay, ich befinde mich ab jetzt vermutlich in der zweiten Lebenshälfte?
Ehrlich gesagt nicht, weil mein Sohn, der ist jetzt 21, ich bin jetzt nicht super früh Mama geworden, aber früher als die meisten in meinem Umfeld. Und viele sagen, ja, das merkt man an seinem Kind. Aber das war bei mir schon ziemlich früh, dass mein Kind halt ein gewisses Alter hatte. Das heißt, da habe ich es nicht gemerkt. Ich habe es jetzt wirklich, es war so ein schleichender Prozess über die letzten 2 Jahre. Über eben, was im Umfeld passiert ist. Wenn man es jetzt nennen möchte, die Einschläge kommen näher.
Kannst du da ein bisschen was teilen oder möchtest du es lieber für dich behalten?
Auf jeden Fall. Also, dass Familienmitglieder zum Beispiel sterben. Also mein Vater, der ist vor 17 Jahren gestorben. Und das war so die einzige Begegnung, die ich eigentlich mit dem Tod hatte. Das war natürlich schlimm, aber das war eine Ausnahme. Klar, es war mein Vater, es war nah. Aber jetzt merke ich einfach, meine Großmutter ist gestorben, die Verwandten oder die Eltern von meiner besten Freundin sind gestorben, meine Freundin, eine sehr gute, ist gerade sehr krank. Also das sind alles Dinge, die früher, wenn du mir die vor 5 Jahren gesagt hättest, außer jetzt mit der Großmutter vielleicht, ich gesagt hätte, oh, das ist ja für sich genommen, es ist ja ein Einzelfall und deswegen so eine Tragödie. Eine Tragödie bleibt es, aber es ist kein Einzelfall mehr. Und auch gerade zu bemerken, wie viele Menschen um einen herum auch krank werden. Es war auch eine Mitarbeiterin von mir, die auch sehr krank geworden ist. Also die Einschläge kommen näher. Andere Freunde, Bekannte, die jetzt nicht eine Erkältung haben, sondern wirklich schwere Diagnosen haben oder eben auch leider diese Welt hier verlassen, das kommt schon näher, auf jeden Fall. Und daran merke ich, dass wir jetzt hier keine schlechte Laune machen, aber ich habe auch gar keine Angst davor, ne? Also es ist ja jetzt immer noch nicht die Regel, aber weil du mich nach dem Übergang gefragt hast, vor 5 Jahren wäre es so gewesen, da hätte ich gesagt, das ist ein absoluter Einzelfall. Mhm. Ja, und jetzt vermehren sich solche Nachrichten. Mhm.
Und das ist ja was, was im Außen passiert. Was passiert denn in deinem Inneren mit dem Älterwerden?
Körperlich und seelisch und geistig. Körperlich muss ich ganz anders auf mich achten. Da sehe ich aber auch eine Riesenchance. Ich habe nie auf mich geachtet. Irgendwie musste ich auch nie groß. Mhm. Und jetzt, ich brauche zum Beispiel eine absolute Routine. Wenn ich keine Routine habe, dann werde ich krank. Also wenn ich zu spät ins Bett gehe, habe ich am nächsten Tag Kopfschmerzen. So. Und dann ist der nächste Tag gelaufen. Das war früher nicht so. Wenn wir auf das mentale, geistige, seelische gehen, sehe ich ein Riesenpotenzial für mich. Klar ist da auch natürlich erstmal verändern sich Sachen. Es ist neu. Fühlt sich ein bisschen lost. Aber ich werde gezwungen, mich mit Themen auseinanderzusetzen, wo ganz viel Heilung auch drin ist, weil ich gezwungen werde, mich besser um mich selbst zu kümmern. Und sowas wie Selbstfürsorge, da war ich nie gut drin. So, ne, na, ich mache das jetzt und ja, ich ziehe jetzt durch. Das geht einfach nicht mehr so. Und dahinter zu gucken, warum habe ich denn immer durchziehen wollen und gesagt, ja, ich mache das jetzt. Was sind da vielleicht auch für Prägungen, für Konditionierungen? Welche Rolle hast du früher in der oder habe ich in dem Fall früher in meiner Familie gehabt? Mhm. Was sind da für Überlebensmuster, ne, die Starke sein zu wollen und irgendwas zu beweisen? Ja, welche Selbstzweifel, Imposter stecken dahinter? Und ich finde, bei mir selbst spüre ich es ganz doll, dass Älterwerden zwingt mich, dahin zu gucken. Ich kann da nicht mehr so drüber hinwegbügeln, weil ich nicht mehr über meinen Körper so hinwegbügeln kann. Und da ist aber auch das Potenzial für Heilung ganz viel, weil ich mich auch jetzt mit Themen auseinandersetzen muss, wo ich früher vielleicht so dran vorbeigeschlittert bin. Mhm. Weißt du? Und das geht nicht mehr. Und ich glaube, wenn wir das annehmen für uns, dann ist da halt auch ein Riesenschatz verborgen. Also ich habe mich noch nie in meinem Leben so gut um mich selbst gekümmert wie jetzt. Noch nie. Never ever. Ich habe noch nie in meinem Leben, war ich so im Reinen wie mit mir jetzt gerade im Älterwerden.
Das ist eine schöne Nachricht. Vielleicht können wir nochmal, ich verstehe schon, was du meinst, aber vielleicht können wir nochmal genauer hinschauen. Wenn du jetzt sagst, du wirst gezwungen, dich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Du könntest ja auch sagen, okay, ich bleibe jetzt auf der körperlichen Ebene. Ich weiß, wenn ich zu spät ins Bett gehe, habe ich am nächsten Tag Kopfschmerzen. Deswegen gehe ich nicht mehr zu spät ins Bett. Jetzt hast du aber gesagt, du gehst viel tiefer. Du guckst nach alten Familienmustern, nach alten Dingen, die dich vielleicht im Heute noch belasten und so weiter, um das aufzuklären. Wie ist dieser Schritt dahin bei dir genau zustande gekommen? Mhm.
Das zu Bett gehen, ja, das ist ja eine Sache, okay, das ist eine Routine, die man umsetzt. Gut. Und vielleicht ist dahinter dann der Mechanismus, dass man es vorher nicht gemacht hat, ah, ich arbeite noch. Aber okay, das kann man schneller umstellen. Mhm. Aber was man nicht so schnell umstellen kann, ist dieses sich selbst immer hinten anstellen. Ja, und zwar nicht nur beim Zu-Bett-Gehen, da habe ich eine Uhr, da weiß ich, okay, Sarah, wenn du jetzt nicht um 10 im Bett liegst, hast du morgen Probleme. Aber in anderen Lebensbereichen auch, zum Beispiel in Beziehungen, egal ob jetzt partnerschaftlich, familiär, freundschaftlich, auch mal zu sagen, hey, ich kann das gerade nicht machen, ja, zum Beispiel. Oder ich brauche meinen Raum, ich brauche vielleicht auch gerade mal mein Alleinsein, beruflich natürlich ganz, ganz viel, zu sagen, hey, das ist ein super interessantes Projekt, ja, ich bin zum Beispiel auch jemand, ich mache super gerne, aber mich nicht dafür hinten anstellen. Beispiel, mein neues Buch, was ich gerade abgegeben habe an den Verlag. Und ich glaube, das ist echt gut geworden, ja. Aber mein eigentlicher Erfolg dabei ist bei diesem Buch, dass ich mich nicht dafür verausgabt habe. Ich habe ganz viel daran gearbeitet, aber ich bin nicht über mich selbst hinweggebügelt. Ich bin nicht über meine Grenzen gegangen. Ich habe mich nicht komplett verausgabt, zu wenig mich um mich selbst gekümmert. Und was liegt denn dahinter, wenn wir das machen? Wir wissen alle, wenn wir Projekte haben, dann gibt's Deadlines und dann wird's anstrengend auch mal. Aber sich so da reinzustürzen, da ist ja ganz viel bei mir auf jeden Fall auch, hey, bin ich dem überhaupt gewachsen? Da sind Selbstzweifel. Das Buch geht übrigens auch über Imposter und Selbstzweifel. Mhm. Aber na, dass dieses, hey, bin ich eigentlich gut genug für das alles, was ich mir hier wünsche? Ne? Das Leben, was ich mir wünsche, die Mutter, die ich sein will, die Partnerin, die ich sein will, die Coachin, die ich sein will, die Autorin, die ich sein will, die Podcasterin, die ich sein will. Nach außen bin ich das, aber wie bin ich das nach innen? Mhm. Mit was für einem Gefühl gehe ich daran? Und da, glaube ich, kannst du dir noch so viele Schedules machen, du gehst um 10 Uhr abends ins Bett. Aber wenn du ständig mit einem inneren Druck und so einem Insuffizienzgefühl an die Sachen rangehst, dann bleibt es halt beim Machen, aber innerlich arbeitest du eigentlich gegen dich, oder? Bei manchen ist es eben dieses Machen, das ist es bei mir, bei anderen ist es die Vermeidung, Selbstmanipulation, was auch immer es ist, Selbstsabotage. Aber ich glaube, da hat mich das Alter zwingt, mich da hinzugucken. Ja, worum geht's hier eigentlich wirklich, Sarah, wenn du mal ehrlich bist? Da kannst du alles erzählen in deinem Podcast, was du erzählen willst und na, auch in deinen Büchern schreiben. Aber wie fühlst du dich dabei? Was für eine Souveränität und für eine Erdung hast du, während du das machst? Und da muss ich mich mit meinen Themen auseinandersetzen.
Mhm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an dem Punkt bin, an dem ich das erkenne und ich habe aber vielleicht eine Angst, die dann aufkommt, mich diesen Themen zu stellen. Hast du so ein paar Tipps, wie man diese Angst überwinden kann oder sich dieser Angst langsam nähern kann, sich vielleicht sogar anfreunden kann? Was sind die ersten Schritte, die ich tun kann, wenn ich mich genau in dieser Lebensphase befinde und merke, es funktioniert so nicht mehr?
Es gibt so dieses schöne Wort, to surrender, sich dem hingeben. Ne? Also die Angst, ich glaube, wir alle kennen Angst. Angst ist eine Emotion, die wir alle kennen und die auch uns fest im Griff hat. Die hat uns aber im Griff, weil wir die Angst vor der Angst haben. Wir wollen das eigentlich nicht fühlen. Wir haben Angst davor, was ist, wenn ich den festen Griff loslasse. Wir haben Angst davor, den Halt zu verlieren. Wir haben Angst davor, dass wir die Dinge dann nicht mehr kontrollieren können. So, und das Alter zum Beispiel, da merken wir ja, ich kann das auf einmal nicht mehr. Ich kann da nicht so über mich hinweggehen. Ich kann nicht nur noch durchpowern. Egal, wie ich mir das vielleicht wünsche. Und ich glaube, da ist dann dieser Moment, von dem du gesprochen hast auch, hey, ich habe das Gefühl, alles fällt hier vielleicht gerade auseinander. Weil so wie es ja vorher war, funktioniert es ja nicht mehr. So, ich kann das nicht mehr kontrollieren oder gegensteuern. Und wie gesagt, da liegt aber ein Riesenschatz drin, weil Frage, was, wenn wir eigentlich nie kontrollieren müssten und nicht hätten gegensteuern müssen die ganze Zeit, wenn wir nicht die ganze Zeit die Hände am Steuer haben müssten, weißt du? Und ich glaube, diese Angst, die dann da hochkommt, ist, hey, das ist jetzt ungewohnt, ich habe Angst, dass das jetzt halt auseinanderfällt, die Kontrolle zu verlieren. Und mein größtes Tool ist einfach die Angst zu befreunden. Ja, die Angst da sein zu lassen. Versuch mal einen Moment für dich, nicht das zu tun, was du sonst tust, nämlich gegenzusteuern, etwas zu machen. Ach, ich mache jetzt Aktionismus. Ja, ich tue jetzt was, um gegen die Angst zu wirken. Sondern lass sie doch einfach mal da sein, einen Moment. Mit der Angst zu sein. Die Angst als Gefühl wahrzunehmen. Wie fühlt sich denn Angst im Körper an? Wie fühlt sich Angst in deiner Brust an? Wie fühlt sich Angst in deinen Händen an? Ja, es da sein zu lassen und da rein zu atmen. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen zu einfach an, aber wenn wir atmen, und zwar bewusst atmen, dann regulieren wir ja unseren Körper. Ja, unsere Pulsfrequenz fällt automatisch ab, wenn du ganz bewusst atmest. Ja, du kommst, die Sympathikusaktivität, die eben für diesen Aktionismus zuständig ist, die fährt runter. Du kannst gar nicht dagegen steuern. Wenn wir bewusst atmen, fährt unser System runter und eine Emotion, wie jetzt zum Beispiel Angst, hat eine Halbwertszeit von 90 Sekunden. Alles danach sind neue Gedanken, mit denen wir die Emotion füttern. Wir können die erste Welle der Emotion nicht verhindern. Die ist da, die Angst ist da. Lass sie da sein. Aber versuch einfach mit ihr zu sein. Und wenn du atmest, dann regulierst du dein System. Und wenn du dein System, wenn dein Körper eine sichere Botschaft an dein Gehirn senden kann, also biochemische Botenstoffe an dein Gehirn, dann wird dein Gehirn nicht gleich sagen, ach Mensch, jetzt aber alles toll, aber es wird sagen, okay, ich bin zumindest sicher. Und was dann passiert, ist, dass nicht automatisch weitere Angstgedanken kommen. Und dann kann die Emotion auch abnehmen. Wie gesagt, die Halbwertszeit ist 90 Sekunden, danach ist die Emotion weg. Wir füttern die immer weiter. auch eben durch unseren Körper, indem wir, wenn ich ein stressiges Körpergefühl habe, kommen auch stressige Gedanken. Die kommunizieren ja durch eben biochemische Botenstoffe miteinander. Und deswegen einfach da sein lassen mal.
Ich muss jetzt gerade dran denken, also wenn mir das im Alltag zum Beispiel passieren würde, dann kann ich das voll nachvollziehen. Aber ich habe zum Beispiel auch Flugangst. Und die Angst ist dann nicht nur 90 Sekunden da, sondern ganz viel länger. Und ich mache schon ganz viel dafür. Ich atme, ich mache autogenes Training, ich habe immer eine Stimme auf dem Ohr. Ich nehme sogar Tabletten, die die Angstspitzen abschneiden. Und es ist trotzdem ganz schlimm, so eigentlich während des gesamten Flugs, obwohl ich progressive Muskelentspannung mache und meinem Körper andauernd Signale gebe, dass er eigentlich in Sicherheit ist. Aber ich glaube, mein Kopf denkt, dass ich mir das auch nur vormache, um die Reaktion abzuschwächen, weil ehrlich gesagt denke ich gar nicht, dass ein Flugzeug so besonders sicher ist. Ich mache es mir nur vor, damit ich trotzdem noch in den Urlaub fahren kann. Und vielleicht gibt es das ja auch, wenn man das überträgt aufs Leben, also dass sich jemand zum Beispiel sagt, okay, im Älterwerden liegen wahnsinnig viele Vorteile und ich konzentriere mich jetzt auf das Positive und ich gebe meinem Körper das Signal, dass es schon in Ordnung ist.
Das eine sind Ängste, die, wie du gesagt hast, im Alltag da sind. Und dann haben wir halt Ängste, die sich auch an Dinge haften, ja, und die wir ein Leben lang vielleicht mit uns rumtragen. Und da würde ich jetzt auch nicht sagen, jetzt atmen wir mal durch, ne? Und dann wird das schon. Du machst ja auch schon ganz viel. Und ich glaube, da geht es dann eben darum, wie du es auch machst, es trotzdem zu tun. Ne? Du steigst halt in den Flieger.
Genau.
Und nicht zu sagen, okay, ich mache das nie wieder. Aber auch nicht so zu tun, als ich habe ja keine Angst. Und dann, weiß ich nicht, deiner Familie so vorspielen, ach, eigentlich habe ich keine Angst und du, es ist total schlimm für dich. Sondern eben so offen damit umzugehen und sagen, aber ich mach's trotzdem. Und da wäre jetzt mal eine Rückfrage. Hast du das Gefühl, umso öfter du es machst, dass es ein bisschen besser wird? Oder hat das gar keinen Einfluss auf dein System, so Erfahrungen? Hey, jetzt bin ich schon 100-mal nicht abgestürzt, jetzt habe ich eigentlich...
Nee, leider nicht. Also es gibt Flüge, also ich mache immer die gleiche Vorbereitung. Also ich stimme mich ein, ich habe meine Kopfhörer sozusagen drauf, ich mache meine Entspannungsübungen, Atemübungen und dann so eine halbe Stunde vor Abflug nehme ich das erste halbe Milligramm. Und manchmal sitze ich im Flugzeug und bin dann damit okay. Ich bin dann angespannt, also wirklich angespannt, aber ich halte das ganz gut aus und manchmal macht mein Körper einfach, was er will. Also es kann auch sein, dass ich dann so festgekrallt sitze und mir fließen die ganze Zeit die Tränen, obwohl ich nicht aktiv weine, aber es löst sich alles so raus und das jetzt auch nicht nur, wenn es Turbulenzen gibt, sondern einfach wie aus dem Nichts. Also mein Körper reagiert unterschiedlich. Es ist nicht so, dass diese Lernerfahrung da wäre, so dass das Sicherheitsgefühl dann immer weiter gesteigert wird, weil surprise, ich bin halt noch nie abgestürzt, also eigentlich müsste ich es wissen. Genau, nee, aber irgendwie kriege ich die Connection nicht so zusammen.
Aber das ist super spannend. Also ich meine, du bist da kennst du dich viel besser aus als ich. Mhm. Ja, da mal so zu forschen, auch weiß nicht, was vielleicht auch so transgenerational verhaftet ist, also vieles auch bei mir, wo ich gar nicht wusste, also nicht, dass das jetzt eine Parallele ist, aber wo ich einfach mit der Zeit merke, dass, hey, das ist vielleicht einfach gar nicht so im luftleeren Raum entstanden, sondern das ist was Biografisches, was sich durch meine Familienchronik schreibt. Mhm. Und da gibt es ja jetzt auch ganz viele Studien zu dem ganzen transgenerationalen Traumata, was ich auch sehr interessant finde. Sorry, jetzt mache ich den großen Bogen.
Ja,
aber
ich finde es sehr spannend.
Dass zum Beispiel Menschen, die Großeltern haben, die zum Beispiel Ausgrenzung durch Fluchterfahrungen haben, die sich auf der Flucht waren, dass deren Enkelkinder auch ein erhöhtes Stresssystem haben, was Ausgrenzung angeht, wie nehme ich Menschen wahr, was dann heute einfach Selbstzweifel sind. Ne? Wie wirke ich jetzt, wenn ich den Raum betrete im Meeting? Und zwar anders als jetzt bei anderen. Ich glaube, wir alle haben so kleine Unsicherheiten, das ist normal, aber so im Erhöhten, sich immer durch die Augen von anderen zu sehen, so eine erhöhte Stressreaktion darauf zu haben. Und das finde ich einfach auch super interessant, wie Dinge, die wir uns selbst gar nicht erklären können, woher habe ich denn das eigentlich, so in unsere Biografie oder Familienchronik geschrieben ist. Also nicht, dass deins jetzt da reingehören muss, aber da musste ich gerade einfach dran denken.
Ja, Ja, ist total spannend. Werbung. Du willst Haut, die nicht nur gut aussieht, sondern wirklich gesund ist? Von innen heraus? Dann hör kurz zu. Der Kollagenaktivator von Avea geht einen anderen Weg als klassische Kollagenprodukte. Statt Kollagen einfach nur zuzuführen, aktiviert er die körpereigene Produktion. Genau da, wo es wirklich wirkt. Avea ist ein Longevity-Startup aus der Schweiz mit dem Anspruch, hochwertige, saubere Supplements auf Basis neuester Wissenschaft zugänglich zu machen. Im Zentrum steht Collagevity, eine patentierte Formulierung, die aus drei natürlichen Aminosäuren besteht und damit zu 100% vegan ist. Der Kollagenaktivator ist damit erwiesenermaßen bis zu 4-mal effektiver als herkömmliche Kollagenprodukte. Dein Körper bekommt also genau die Bausteine, die er braucht, um selbst Kollagen zu bilden. Für Ergebnisse, die wirklich bleiben. Dazu kommen Vitamin C aus Acerola, Alpha-Ketoglutarat und Astaxanthin. Eine Kombi, die deine Haut straffer wirken lässt, Feuchtigkeit verbessert und gleichzeitig Haare und Nägel stärkt. Das Ergebnis? Mehr Glow, mehr Elastizität und einfach gesünder aussehende Haut von innen. Und wenn du das ausprobieren willst, mit dem Code 5050, alles als Ziffern geschrieben, bekommst du 15% auf deine erste Bestellung. Den Code und alle Infos findest du auch nochmal ganz easy in den Shownotes. Danke an meinen Werbepartner Avea für die Unterstützung dieses Podcasts. Werbung Ende. Und nochmal auf die Angst, die viele vorm Älterwerden haben, auch zurückzukommen. Wie schafft man sozusagen den Switch dann durch Übung? Also wenn man sich immer weiter anfreundet mit der Angst, die Angst zulässt, da sein lässt, komme ich dann irgendwann auch wirklich in diesen Zustand, dass ich denke, ja, aber es ist ja auch alles okay oder es ist alles gut und ich bin sicher, auch in diesen Prozessen, die in mir und außerhalb von mir jetzt gerade ablaufen.
Eine Gegenfrage wäre, hast du dich vorher sicher gefühlt? Mhm. Haben wir uns vorher sicher gefühlt und hatten keine Angst? Hat das jetzt wirklich was mit dem Älterwerden nur zu tun? Und ich glaube nicht. Ich glaube, das Älterwerden zeigt etwas in Form von Symptomen. Ne? Da tut's weh und zwickt mehr und man sieht es. Mhm. Ja? Oder Krankheit. Aber haben wir uns vorher sicher gefühlt? Würde ein Mensch, der vorher sich in sich sicher gefühlt hat, würde sich das verändern, wenn der älter wird? Ich glaube nicht. Ich glaube, die Vergänglichkeit, klar, wir setzen uns damit auseinander. Krankheit, sowas. Weil es einfach, ja, wie ich eben eingangs gesagt habe, die Einschläge näher kommen und wir uns mit Themen auseinandersetzen müssen. Aber ich glaube nicht, dass wenn jemand ganz sicher in sich ist, dass das Älterwerden ändern kann. Und da ist mein Rückschluss für mich persönlich raus. Wahrscheinlich habe ich mich vorher gar nicht so sicher gefühlt. Mhm. Und da ist dann auch wieder dieses Potenzial, ich hasse dieses Wort, aber ne, so, da ist halt das, was wir eigentlich, den Schatz, den wir da bergen dürfen. Ist es nervig manchmal, dass wenn ich morgens aufstehe und Kopfschmerzen habe, dass wenn ich nicht gut auf mich achte, direkt Migräne habe oder dass ich vielleicht nicht mehr diese Energie an manchen Tagen habe. Klar, nervt mich das. Aber es hat nicht das Potenzial, mir Angst zu machen. Nee.
Wenn du im Coaching bist, was siehst du bei deinen Klientinnen? Welche Fragen kommen in dieser Lebensphase am häufigsten auf?
Wer bin ich? Und wie kann ich leben, und zwar gar nicht nur äußerlich, innerlich, selbstbestimmt. Ich bin in der zweiten Hälfte meines Lebens und ich fühle mich oft noch so fremdbestimmt, wie als ich ein Kind war. Innerlich. Und das kann doch nicht sein, dass ich jetzt in der zweiten Lebenshälfte bin, zum Teil die Kinder schon aus dem Haus sind und ich mich immer noch nicht selbstbestimmt fühle. Das ist eine der größten Fragen, die kommt. Ja.
Und wie begegnest du dieser Frage?
Die Frage dahinter ist natürlich, warum? Wir könnten das ja. Ne? Wir leben, also bei uns geht es ja gar nicht ums Äußerliche. Klar, manche müssen mehr aufs Geld gucken. als andere. Zeiten werden auch ein bisschen schwieriger gerade, aber grundsätzlich sind wir ja sehr selbstbestimmt im Äußeren. Ne? Mhm. Wir können lieben, wen wir lieben wollen. Wir können, haben einen Pass, mit dem wir überall hinreisen können. Wir können lernen, was wir lernen wollen. Es ist ein innerer Prozess. Und was sind da die Prägungen? Also ich gucke immer nach innen und nach auch ganz viel in die Biografie. Was ist da, was dich zurückhält? Was hat dich geprägt? Was sind deine Glaubenssätze? Wer denkst du, wer du bist, wenn ich dich frage? Wer bist du? Und warum denkst du das über dich? Wir alle wachsen in eine Persönlichkeit rein, die sich komplett nach außen orientiert. Also mit den Jahren, wenn wir auf die Welt kommen, sind wir ja unkonditioniert. Ne? Sind wir einfach so Wesen, die hier sind. Und dann kriegen wir ziemlich schnell das Feedback, so wie du bist, bist du nicht richtig. Oder du musst auf eine gewisse Art und Weise sein, um ein Teil dieser Welt zu sein. Teil dieser Welt ist erstmal unser Elternhaus und dann wächst dieser soziale Raum, ja. Und wir brauchen diese Zugehörigkeit. Wir müssen dazugehören. Es gibt bei Babys das gespiegelte Selbstwertempfinden. Also wir lachen unsere Fürsorger an, unsere Eltern, und damit wir ein Lachen zurückkriegen, damit wir in deren Augen sehen, ich bin hier willkommen, ich bin hier sicher. Mhm. Wir könnten ja gar nicht überleben, wenn sich nicht jemand um uns kümmert. Und zwar ziemlich lange, wir Menschen. Und so lernen wir mit der Zeit ziemlich schnell, was muss ich tun, Teil dieser Welt und dieser Gemeinschaft und dieser Gruppe zu sein. Und wir lernen am Modell, an unseren Eltern, wir lernen aber auch ganz viel durch Feedback. Und so entwickeln wir eine Persönlichkeit, die sich sehr nach außen orientiert, in der wir uns manifestieren. Was wollen die anderen von mir sehen? Wer muss ich sein? Wie muss ich wahrgenommen werden? Es ist manipulativ, aber nicht im negativen Sinne, sondern das ist einfach, um uns sicher zu halten. Und ich glaube, irgendwann spielen wir das halt so viel durch, und zwar wir alle, dass da Teile in uns sind, die, aus denen wir eigentlich schon längst rausgewachsen sind, weil wir sind jetzt erwachsene Frauen, wir können sein, wer wir wollen. Ja, aber diese Prägung ist noch so tief in uns drin, dass sie uns in der Box hält. Wir sind eigentlich, ja, wir sind erwachsen, wir sind frei, die Welt um uns hat sich verändert, aber wir sind noch in dieser kleinen Box drin. Being the good girl oder ne, die Taffe oder was auch immer. Und da hinzugucken, stimmt das, was du dir da über dich erzählst? Was erzählst du dir überhaupt? Und ist die Geschichte wahr? Und musst du dir die noch erzählen, um sicher zu sein?
Was würdest du sagen, wenn ich dich jetzt frage, wer bist du?
Das ist eine große Frage. Ich würde sagen, ich bin heute so frei wie nie zuvor. Morgen, hoffentlich, werde ich noch ein Stückchen freier sein. Ich bin da suchend auf dem Weg auch. Ich bin nicht entkonditioniert. Das gibt's auch gar nicht, glaube ich. Also dann wären wir erleuchtet. Bin ich nicht. Aber ich bin hinterfragend und versuche, weniger reaktiv zu sein. Und das spüre ich auch innerlich, gibt mir eine unheimliche Freiheit. Habe ich meine Konditionierung? Habe ich meine Muster? Klar, ich versuche nur nicht sofort immer auf alles zu reagieren. Manchmal gelingt es nicht. Aber jedes Mal, wo es gelingt, und wenn es nur ein kleines Stückchen ist, macht mich das ein Stückchen freier. Und ich bin viel mehr ausprobierend. Wenn du mich fragst, wer bin ich, dann bin ich eine, die ausprobiert. Deswegen fällt mir es auch mal schwer, wenn Leute sagen, ja, das ist die Autorin, die Podcasterin, Life-Coach. Ich probiere einfach aus. Mhm. So, und das habe ich mich nie getraut. Ich habe nie mich getraut, einfach auszuprobieren mal. So, es musste immer alles gleich irgendwie sitzen. Weißt du? So, ja. Also klar, jetzt als Coachin sollte es auch sitzen, aber ich meine mit so anderen Projekten. Mhm. Ne? Das musste immer gleich auch irgendwie toll sein. Mhm. Ich gar keins, nee. Mhm. Ich will auch mal mir erlauben, mich einfach auszuprobieren. Und es muss auch nicht alles toll werden.
Ja, das ist schön, weil das dich ja eigentlich auch in so eine Kindlichkeit zurückbringt.
Und die
also aber die gute Kindlichkeit, genau. Ne?
Und die ich glaube, die ist mir komplett abhanden gekommen. Ich glaube aber, die ist vielen von uns abhanden gekommen, weil natürlich wir, lass uns jetzt mal weg nur vom Elternhaus, wir die ganze Gesellschaft, wir kommen mit 6 Jahren in ein System, was uns nach Zahlen misst, nach Noten misst, wo ganz klar steht, hey, da bist du gut und da bist du schlecht drin. Und ich weiß nicht, vielleicht erinnern sich die HörerInnen noch an ihr erstes Zeugnis. Bei mir war das noch mit Noten. Mhm. Ne? Das war, entweder hast du diesen kleinen Zettel glücklich in der Hand gehalten oder es war ein niederschmetterndes Urteil. Mhm. So. Und dann gibt es die Schulempfehlung. Dann kommst du vielleicht nicht in die Schule, in die du willst. Das sagt was über Wert aus. Also für einen selber. Mhm. Natürlich sollte es das nicht. Aber ne? Danach kommen wir ins Berufsleben. Da wird man ja weiter bemessen.
Ja.
Und da geht es dann auch noch um viel mehr als nur, wie fühle ich mich damit? Da geht es um Existenz. Ne? Wenn ich mithalten kann, wird aussortiert. Und da geht es dann ja um, hey, kann ich meinen Lebensunterhalt bestreiten? Und so weiter und so fort. Das heißt, da ist ziemlich wenig Platz zum Ausprobieren und dieser kindliche Raum. Und ich möchte mir dann so ein bisschen zurückerobern.
Ich finde das voll gut. Und was ich auch ganz spannend finde, ist das mit dem Reaktiven, was du angesprochen hast. Denn so wie ich das verstehe, wenn ich viel reagiere, dann nehme ich natürlich das, was von außen auf mich zukommt und verhalte mich dazu. Wenn ich aber weniger reaktiv bin, bin ich ja viel mehr ich. Ich finde, das ist was ich oft beobachte bei älteren Menschen, dass das wieder mehr in den Vordergrund kommt. Also als Kind ist es vielleicht, da bist du ja, glaube ich, auch ja relativ nah bei dir erstmal, bis eben dieses ganze System, was du gerade beschrieben hast, so anfängt. Aber ich habe das Gefühl, dass viele Leute, oder ich merke es bei mir selber zum Beispiel auch, dass ich viel mehr so in mich hineinwachse und sicherer werde und nicht mehr so reaktiv sein muss und viel mehr zu dem stehen kann, was ich so tue, was ich sage, womit ich so rausgehe und wer ich so bin, als noch vor 10 Jahren. Ist das ein kollektives Ding?
Gute Frage, weil mich jetzt auch gerade gefragt, weil ich das auch so empfinde. Mhm. Ne? Also ich kann zum Beispiel auch wunderbar jetzt mit einer Meinungsverschiedenheit einschlafen. Ich schlafe wie ein Baby. Auch wenn wir vorher eine kleine Diskussion hatten oder uns nicht einig geworden sind oder verschiedene Sichtweisen haben, das hätte ich früher nie im Leben gekonnt. Das hat mich wirklich aus der Bahn gebracht. Ach, jetzt werde ich falsch verstanden. Oder es ist irgendeine Wertung meiner Person. Mhm. Das habe ich nicht mehr. Mhm. So, und jetzt ist die spannende Frage, hat das mit dem Älterwerden zu tun? Mhm. Mit der Zahl? Oder vielleicht doch? Ich glaube, der Prozess muss schon sein, dass man mehr zu sich steht, weil man sich eben auch mit sich auseinandergesetzt hat. Ich glaube, wenn jetzt jemand einfach 46 ist und sich noch nie mit sich auseinandergesetzt hat, ist er wahrscheinlich immer noch so reaktiv. Aber wenn du begonnen hast, dich mit dir auseinanderzusetzen, da ist dann wieder dieser Schatz, den wir heben können. Ich glaube, dann merken wir ziemlich schnell, hey, ich muss eben nicht auf alles aufspringen, was mir so entgegengebracht wird. Und ganz wichtig für mich persönlich ist zum Beispiel, mich selbst nicht so wichtig zu nehmen. Also zum Beispiel in der Interaktion mit anderen Menschen. Kein Mensch denkt so viel über mich nach wie ich selber. Jeder ist mit sich selbst beschäftigt und sieht es aus seiner Perspektive. Also ja, mich nicht so ernst zu nehmen. Mhm. Und auch, und da sind wir wieder bei der Angst auch, ne, auch meine inneren Prozesse nicht so ernst zu nehmen. Zum Beispiel gestern hatte ich so einen Tag, da war alles super. Also ich habe meine Arbeit erledigt gehabt, zu Hause war alles friedlich, alles tipptopp. Und auf einmal habe ich gemerkt, da kommt so eine Traurigkeit in mir. Ich dachte, das kann ja jetzt nicht sein. Es war jetzt alles eigentlich super. Und jetzt ist da diese Traurigkeit. Und ich glaube, das kennt auch jeder und jede. Und vielleicht auch sogar, wenn wir älter werden, vermehrt, auch hormonell. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist jetzt da. Ich kämpfe da jetzt nicht gegen an. Ich muss es jetzt nicht versuchen zu fixen. Ich weiß aber auch, dass es nachher wieder vorbei ist. Mhm. Oder dass es morgen wieder vorbei ist. Und da auch nicht darauf reagieren zu müssen. Also mich nicht darin zu verlieren, sondern zu sagen, hey, es ist jetzt da, ist okay. Mhm. Und ich glaube, das lernen wir mit der Zeit auch, wenn wir uns selbst besser kennenlernen und wenn wir uns mit uns selbst auseinandersetzen. Es ist okay. Egal, was da im Außen auf uns zukommt und auch was aber auch an inneren Zuständen da ist. Wir wissen, es geht auch wieder vorbei. Und deswegen muss ich nicht direkt drauf reagieren und muss mich nicht daran abarbeiten und dann noch tiefer reingehen, sondern es kann einfach da sein. Bei mir war es zum Beispiel gestern so, ja gut, dann nach 2 Stunden war es dann auch wieder weg. Und ich glaube, auch da, gerade weil wir hier jetzt übers Älterwerden sprechen, ist es, glaube ich, auch ein Thema, was viele beschäftigt. Noch intensiver als Gefühle. Da ist jetzt auf einmal vielleicht noch mehr ein Gefühlschaos, oder? Und ich glaube, es geht gar nicht darum, das zu mastern und zu managen, sondern das bewusst wahrzunehmen und dann auch zu merken, hey, ich weiß, es geht auch wieder vorbei.
Mhm. Aber beobachtest du das auch an dir selbst oder auch an deinen Klientinnen, dass Gefühle, entweder neue Gefühle dazukommen oder die man sowieso ein bisschen problembehaftet schon so durch sein Leben mitzieht, dass die auch stärker werden?
Ich habe es bei mir tatsächlich gemerkt, ne, dass ja so gewisse Schwankungen dann auch mal da sind. Es war mal eine Zeit lang, jetzt irgendwie gar nicht mehr, aber da war so eine so eine Unsicherheit. Ob das jetzt bei jedem so ist, weiß ich gar nicht. Aber man sagt es ja schon, oder? Dass im Älterwerden oder auch der Menopause dann gewisse Gefühle verstärkt werden.
Ja, ich finde es ganz interessant, weil ich empfinde das auch so. Und auf der anderen Seite empfinde ich auch das Gegenteil. Also, dass man in eine viel größere Selbstsicherheit kommt und auch dieses große Schlagwort Gelassenheit. Also, das kann ich auch unterschreiben, dass man in vielen Dingen einfach gelassener ist. Ich weiß nicht, ob es am Alter konkret liegt oder einfach daran, dass man so viele Dinge schon gemeistert hat im Leben, die vielleicht auch schwierig waren und man sich selber so mehr vertraut. Ich glaube, das Wort Schwankungen, das du gerade benutzt hast, trifft es auch ganz gut. Es ist manchmal so ein bisschen chaotisch.
Ja, wie das Leben halt selbst. Ne? Mhm. Und da auch wieder, ohne das jetzt zu verherrlichen zu wollen, aber es ist, glaube ich, wieder eine Allegorie aufs Leben. Ne? Wir meinen, wir können etwas kontrollieren, können wir aber nicht. Und ganz oft in diesem Kontrollieren, wenn wir nochmal zurückgehen auf das, was wir eben gesagt haben, wie wir uns selbst sehen, unsere Prägungen und das Selbstbild, ja, wo wir immer versuchen, das sollen die Leute von mir sehen oder die Person will ich sein und immer die ganze Zeit so an uns herummeißeln und ne, Dinge von uns in den Vordergrund rücken und andere auf gar keinen Fall sehen, die wollen wir auch selber nicht sehen. So versuchen wir ja irgendwie uns selbst zu kontrollieren, die Außenwahrnehmung zu kontrollieren, unser Selbstbild zu kontrollieren. Es ist wahnsinnig anstrengend. Und ich glaube, im Alter merken wir, es funktioniert nicht. Dann kommen noch Schwankungen hinzu. Es funktioniert einfach nicht. Und da aber auch dann zu merken, hey, was ist denn, wenn ich das loslasse? Und da kommt dann diese Gelassenheit. Na, ich will gar nicht mehr so viel kontrollieren. Mir ist auch egal. Ich weiß, dass ich nicht kontrollieren kann, wie andere mich wahrnehmen. Ich kann ja nicht mal kontrollieren, wie ich mich selbst wahrnehme. So. Und das ist okay. Und ich glaube, das ist diese Gelassenheit, die da kommt. Und die, aber ja, auch mit den Lebensjahren und der Auseinandersetzung mit sich selbst kommt und vielleicht an einem gewissen Punkt potenziert kommt, weil eben dann diese Schwankungen noch dazu kommen. Stell dir mal vor, die Schwankungen, von denen du eben gesprochen hast, und du wärst noch die Person wie vor 15 Jahren, die vielleicht noch Sachen kontrollieren wollen würde. Ciao. Stimmt. Geht gar nicht.
Das wäre echt crazy. Oh Gott, ja, guck mal, da können wir froh sein, dass wir schon ein bisschen älter sind, auf jeden Fall.
Ja.
Sarah, ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst. Wir sind schon am Ende der Zeit, aber ich fand es ganz toll, mit dir über das Älterwerden zu sprechen.
Dankeschön,
danke,
ebenso.
Danke, dass du so viel geteilt hast.
Ich danke dir, danke, dass ich hier sein durfte.
Wenn du bis hierhin zugehört hast, dann danke ich dir wirklich von Herzen. Dieser Podcast lebt von Zeit, von Aufmerksamkeit und davon, dass wir uns gegenseitig zuhören. Wenn dir diese Folge etwas gegeben hat, dann freue ich mich riesig, wenn du den Podcast abonnierst, eine Bewertung dalässt oder ihn mit jemandem teilst, für den er gerade wichtig sein könnte. Du findest mich auch auf Instagram. Dort teile ich Gedanken, Einblicke und Themen, die hier im Podcast weitergehen. Und wenn du tiefer einsteigen möchtest, in meinem Buch »So alt war ich noch nie« findest du viele der Fragen, Gefühle und Perspektiven wieder, die wir hier besprechen. Danke, dass du da bist. und bis zur nächsten Folge.